Guter Gott, du hast uns dein Wort, die Bibel, gegeben, damit wir daraus lernen. Hilf uns, dein Wort so zu hören, zu lesen und aufzunehmen, dass es unser Herz bewegt und uns verändert. Schenk uns Geduld und Trost durch dein heiliges Wort, damit wir festhalten an der Hoffnung auf das ewige Leben, das du uns in Jesus Christus, unserem Retter, geschenkt hast. Amen.
Amen.
Siehe, die alte Predigtreihe ist vergangen. Älteres holen wir hervor. Es geht weiter mit unserer Predigtreihe durch das Buch 1. Samuel. Und das ist jetzt schon länger her, dass wir damit Schluss gemacht haben vorerst. Aber wir waren im ersten Buch Samuel, Kapitel 19, da sind wir stehen geblieben. Und ich dachte mal, ich versuche mal einen kleinen Abriss zu machen, was bisher geschehen ist. Und vielleicht habt ihr es noch ein bisschen vor Augen. Wir haben angefangen im ersten Buch Samuel mit Eli und mit der Priesterschaft um Eli und festgestellt, das Volk ist in einem geistlichen Chaos. Wir haben einen korrupten Eli, wir haben seine verbrecherischen Söhne, die Priesterämter besitzen oder innehaben, aber das Volk nicht dienen, sondern das Volk eigentlich ausnehmen. Und wir haben gelesen, dass die Bundeslade verloren geht. Und die Frage ist, was passiert? Und das ist der Moment, wo Samuel, der Prophet, auf den Plan kommt. Der gegen Saul geht. Also der zweite große Kapitel, Israels Wunsch nach einem neuen König. Gott erwählt daraufhin David. Und wir lesen davon, dass auch trotz dessen, dass Gott David erwählt hat, David jetzt gar nicht so richtig groß ins Rampenlicht kommt. Saul regiert weiterhin als König. Äußerlich ist er noch an der Macht. Ist er der Gesalbte des Herrn. Aber nun lässt Gott David salben als König. Aber ohne, dass es groß sichtbar wird für alle anderen. David blieb, trotz dessen, dass er zum König gesalbt wurde, erstmal das, was er war. Ein Hirtenjunge. Der jüngste Sohn. Und er war unbedeutend. Aber genau er war der Wunschkönig Gottes. Und dann fragt man sich, was ist jetzt mit David? Welche Rolle spielt er? Und dann lesen wir dieser wunderbar beeindruckenden Geschichte von David gegen Goliath. Und wir lesen das ganze Israel, diesen riesigen Philister sieht und er haut auf den Putz und er beleidigt das Volk Israel und Gott. Und die Israeliten zittern und haben Angst vor diesem großen, klotzigen Kerl. Und dann kommt David und er geht zu seinen Brüdern zum Schlachtfeld und sieht diesen Goliath und hört ihn Gott und das Volk verspotten. Und David hat Mut. Und David vertraut auf Gott und er sagt, was darf er tun? Er darf nicht den Höchsten beleidigen. Israel hat Angst, aber David hofft und vertraut auf Gott. Und es stellt sich heraus, David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes irgendwie. Wir lesen diesen wunderbaren Vers, den wir vielleicht viele in der Kindheit gelernt. Ein Mensch sieht das, was vor Augen ist, ein Saul. Gott aber schaut das Herz an und prüft die Herzen. Und er weiß, dass David der Mann ist, der Gottes Wunschkönig ist. Gott erwählt David. Und dann kommt das letzte Kapitel, das sind Kapitel 16 und 17 ungefähr. So, und im letzten Teil lesen wir von diesem Aufstieg Davids und vom Fall von Saul. David wird erfolgreicher und wir lesen, alle lieben David. Wer liebt David? Das Volk liebt David. Wer liebt David? Jonathan liebt David. Wer liebt David? Gott liebt David. Und vielleicht Saul einfach auch ein bisschen. Und dann lesen wir aber davon, dass David so erfolgreich ist, dass Gott ihn so sehr segnet, dass Sauls Stimmung langsam kippt. Und das von Bewunderung ist übergeht zu Eifersucht. Und dass Saul irgendwann Angst hat vor David, weil er weiß, das ist der Gesalbte des Herrn. Und er hat Mordlust gegen David. Und wir lesen davon, dass er versucht hat, David zu töten. Der Aufstieg Davids und der Fall Sauls. König Saul wird zum mordlustigen, irren und wahnsinnigen, der die Kontrolle verliert und der sich immer mehr isoliert, um gegen Gottes Gesalbten vorzugehen. Und jetzt kommen wir in das Kapitel 20, darum wird es heute gehen. Und dieses Kapitel ist ein Wendepunkt. Und es ist auch ein sehr emotionales Kapitel, weil es sehr viele Tränen gibt und sehr viele Emotionen auf allen Seiten. Und es ist das längste Kapitel in diesem Samuel-Buch und es ist dann einer auch der wichtigsten Kapitel. Ich werde heute nur einen einzigen Aspekt ansprechen, weil ich es heute ein bisschen kurz halten will, weil wir alle hier unten sitzen und es warm ist. Und das Kapitel, das ich einmal vorlesen möchte und es auch sehr lang ist. Und die Frage ist, ne, David, er ist gesalbt, aber er sitzt noch nicht auf dem Thron. Er ist noch kein König, stattdessen ist er eher Verfolgter. Und die Frage ist für uns vielleicht nicht, wird Saul fallen, weil er ist schon dabei zu fallen. Die Frage ist eher, wie reagiert David? David hat diese Hoffnung, die Gott ihm versprochen hat. Und David weiß, dass Gott für ihn ist. Aber wie reagiert David, wenn Saul alles probiert, ihn als König loszuwerden oder als Nachfolger ins Haus zu stellen? Wir möchten das mit euch lesen und ich würde bitten, dass Melissa mir bitte die Bibel gibt. Und ihr dürft gerne die Augen zumachen, wenn ihr wach bleibt. Also, Worte Gottes. David flüchtete aus dem Prophetensiedlung von Rama. Und sein letzter Vers war, dass auch Saul und den Propheten gingen. Er verfolgte David nach Rama zur Prophetensiedlung. Und der Geist Gottes kam über David, über Saul. Und Saul lag dann nackt da vor den Propheten am Boden. Und man sagt, es sind auch Saul und den Propheten. Also David flüchtete aus dem Prophetensiedlung von Rama und kam zu Jonathan. Was habe ich nur getan? Fragte er ihn. Was ist meine Schuld? Was wirft dein Vater mir vor, dass er mich umbringen will? Das wird auf gar keinen Fall geschehen, erwiderte Jonathan. Du wirst nicht sterben. Sieh doch, mein Vater sagt mir immer, was er vorhat. Großes und auch Kleines. Warum sollte mein Vater ausgerechnet diese Sache von mir verheimlichen? Es ist nicht so, wie du denkst. Doch David widersprach. Dein Vater weiß genau, dass ich deine Gunst gewonnen habe. Deshalb denkt er, Jonathan soll das nicht wissen. Denn das könnte ihn schmerzen. So wahr Jahwe lebt und so gewiss du lebst. Es war nur ein Schritt zwischen mir und dem Tod. Jonathan fragte, was willst du tun? Was kann ich für dich tun? Da sagte David, morgen ist Neumondtag. Da erwartet mich der König eigentlich an seinem Tisch. Lass mich gehen, dass ich mich in der Umgebung bis übermorgen Abend verstecke. Sollte dein Vater mich vermissen, dann sag zu ihm, David hat mich dringend gebeten, in seine Vaterstadt Bethlehem laufen zu dürfen. Dort wird für seine ganze Familie das jährliche Opferfest gefeiert. Und wenn dein Vater sagt, es ist gut, dann droht mir keine Gefahr. Wenn er aber zornig wird, weißt du, dass er Böses beschlossen hat. Erweise deinem Diener doch diese Gunst. Denn du hast deinen Diener in einen Bund Jahwes mit dir treten lassen. Wenn ich aber wirklich schuldig bin, dann töte du mich. Warum willst du mich erst deinen Vater ausliefern? Und Jonathan erwiderte, wie kannst du mir so etwas nur zutrauen? Warum sollte ich es dir nicht sagen, wenn ich sicher weiß, dass mein Vater dir Böses antun will? Und wer wird mir die Nachricht bringen, wenn dein Vater dir eine harte Antwort gibt? Fragte David. Komm, wir gehen nach draußen, sagte Jonathan zu ihm. Und während sie miteinander gingen, sagte er, vor Jahwe, dem Gott Israels, verspreche ich dir, ich werde meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit ausreichen. Wenn ich feststelle, dass es gut um David steht und ich dir keine Nachricht schicken sollte, dann möge Jahwe mit dir, der mir dies und jenes antun. Wenn mein Vater aber wirklich deinen Tod beschlossen hat, dann werde ich es dir persönlich mitteilen und dich ziehen lassen, damit du dich in Sicherheit bringen kannst. Und Jahwe möge mir mit dir sein, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht wahr, solange ich lebe, wirst du mich die Güte Jahwe spüren lassen, dass ich nicht sterben muss? Entziehe auch meiner Familie niemals deine Gunst, auch nicht dann, wenn Jahwe die Feinde Davids Mann für Mann beseitigen wird. So schloss Jonathan einen Bund mit David und seiner Familie. Er sagte, möge Jahwe Davids Feinde zur Rechenschaft ziehen. Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn wie sein eigenes Leben. Dann sagte Jonathan zu David, morgen am Neumondtag wird man dich vermissen, weil der Platz leer bleibt. Warte bis übermorgen und komm dann schnell herunter an die Stelle, wo du dich schon einmal versteckt hast und bleib bei dem Steinhaufen dort. Ich werde 3 Pfeile nach dieser Seite schießen und so tun, als wollte ich ein Ziel treffen. Dann werde ich den Jungen schicken, die Pfeile zu suchen. Und wenn ich ihm dann nachrufe, pass auf, die Pfeile liegen näher bei mir, dann kannst du hervorkommen, denn es steht gut um dich. du bist nicht in Gefahr, so wahr Jahwe lebt. Wenn ich aber zu dem Jungen sage, pass auf, die Pfeile liegen weiter weg, dann geh, denn Jahwe schickt dich weg. Für das, was wir miteinander geredet haben, soll Jahwe für alle Zeiten Zeuge zwischen mir und zwischen dir sein. Und da versteckte sich im Gelände. Am Neumondtag setzte sich der König an die Festtafel. Er saß auf seinem Platz an der Wand, wo er sich immer hinsetzte. Und als Jonathan einmal aufstand, saß nur noch Abner an der Seite Sauls. Davids Platz blieb leer. Und Saul sagte an diesem Tag nichts, und er dachte, es wird etwas vorgefallen sein, dass er den Reinheitsvorschriften nicht genügen kann. Als aber der Platz auch am zweiten Festtag leer war, fragte er Jonathan: Warum ist der Sohn Isais gestern und heute nicht zum Essen gekommen? Und Jonathan erwiderte: David hat mich dringend gebeten, nach Bethlehem gehen zu dürfen. Er sagte: Lass mich doch gehen. Wir haben ein Opferfest für die ganze Familie in der Stadt. Mein Bruder hat darauf bestanden, dass ich komme. Wenn ich eine Gunst gefunden habe, dann lass mich doch gehen, dass ich meine Brüder wiedersehe. Deshalb ist er nicht zum Tisch des Königs gekommen. Da packte Saul der Zorn und er schrie Jonathan an: Du elender Bastard! Ich weiß genau, dass du diesen Sohn Isais, dass du zu dem Sohn Isais hältst, zu deiner Schande und zur Scham und Schande deiner Mutter. Denn solange der Sohn Isais lebt, wirst du ganz sicher keinen Bestand haben, weder du noch dein Königtum. Schick also hin und lass ihn zu mir bringen. Er ist ein Kind des Todes. Doch Jonathan erwiderte seinem Vater: Warum soll er sterben? Was hat er denn getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm. Er wollte ihn durchbohren. Nun wusste Jonathan, dass sein Vater fest entschlossen war, David zu töten. Glühend vor Zorn stand er vom Tisch auf und aß an diesem zweiten Tag des Neumondfestes keinen Bissen mehr. Er war traurig wegen David. Und es tat ihm weh, dass sein Vater ihn so beschimpft hatte. Am nächsten Morgen ging Jonathan mit einem jungen Diener zu der Stelle, wo er sich mit David verabredet hatte. Er sagte zu dem Jungen: Lauf, such die Pfeile, die ich abschieße. Und während der Junge loslief, schoss er den Pfeil über ihn hinweg. Als er an die Stelle kam, wo der Pfeil niedergegangen war, rief Jonathan ihm nach: Liegt der Pfeil nicht noch weiter von dir weg? Los, beeile dich, bleib nicht stehen. Der Junge hob den Pfeil auf und brachte ihn zu seinem Herrn zurück. Er wusste aber von nichts, nur Jonathan und David wussten um diese Sache. Dann gab Jonathan dem Jungen seine Waffen und sagte: Geh, bring sie in die Stadt. Als er gegangen war, erhob sich David neben dem Steinhaufen. Er kniete sich vor Jonathan hin und beugte sich dreimal zur Erde. Dann küssten sie einander und weinten einander über den anderen. David weinte immer noch heftig, als Jonathan zu ihm sagte: Geh in Frieden. Dass wir beide im Namen Jahwes geschworen haben, dafür sei Jahwe Zeuge zwischen uns und zwischen unseren Nachkommen. Amen. Ja. Aspekt heraussuchen, der vielleicht in die eine oder andere Situation für uns sprechen kann. Es geht um Hoffnungen. Und es gibt Momente, in denen wir Menschen verlieren, aber es gibt manchmal Momente, in denen Hoffnungen kaputt gehen oder verlieren. Und es vielleicht auch manchmal schwerer ist, als Menschen zu verlieren. Und wir lesen davon, dass David als König gesalbt wurde, und trotzdem diente er Saul treu. Und vielleicht hatte David diese Hoffnung, dass Saul eines Tages, trotz den ganzen Eskapaden, die Freundschaft zwischen ihm und Saul wieder gut werden würde. Saul hatte ihn oft auch genannt: Du bist mein Sohn, hat er zu David gesagt. Aber jetzt lesen wir davon, dass er sagt, du Sohn, der Sohn Isais, es ist nicht mehr mein Sohn. Und danach sagt er, er ist ein Sohn des Todes. Er ist nicht mein Sohn, er ist ein Sohn des Todes, er soll sterben. Und wir merken, diese Freundschaft zwischen Saul und David, die ist vollkommen kaputt. Vielleicht würde Saul vernünftig werden und jetzt merken wir, er wird nicht vernünftig. Vielleicht würden Beziehungen wieder heil werden, weil wir merken, zwischen Saul und David wird nichts heil. Vielleicht hatte David die Hoffnung, weiterhin an diesem Königshof zu bleiben, weil er wusste, er wird wieder König werden. Und doch wurde er weggeschickt. In diesem Kapitel wird endgültig klar, es gibt keinen Weg zurück mehr. Es gibt keinen Weg mehr, an dieser Beziehung zu arbeiten. Das ist vergeben, also vertan. Und auf Jonathans Hoffnung zu sagen, nein, mein Vater will dich nicht umbringen. Ganz sicher, sagt mir alles. Diese Hoffnung geht kaputt, weil er merkt, mein Vater wollte sogar mich umbringen, weil David mein Kumpel ist, weil er mein bester Freund ist. Und dann merken wir von dieser Freundschaft, die sie haben sich im Bund geschlossen, es sind zwei Männer, die sich so lieb haben, wie sich Männer nur lieb haben können. Es ist eine Freundschaft, wie wir sie heute vielleicht selten erleben. Und sie geht auseinander. Nicht, weil sie sich nicht mehr gerne haben, nicht, weil sie sich nicht mehr verstehen, sondern weil sie erkennen müssen, dass Gottes Weg ein anderer ist. Dass Davids Weg ein anderer ist als der Weg von Jonathan. Die Frage ist, wie geht David damit um? Wie gehen wir mit David um, wenn wir merken, dass unsere Hoffnungen manchmal ganz anders sich entwickeln und vielleicht kaputt gehen? David wird nicht bitter. Er beginnt nicht zu rebellieren, er rächt sich nicht und er versucht es auch nicht komplett fest, weil Jonathan, lass noch irgendwie ein Dieb finden, lass uns doch, vielleicht kannst du doch noch mal an deinen Papa reden oder so. Sondern sagt, hey, ich bin sicher an deinen Papa, wenn ich umbringe. Er widerspricht ja Jonathan, und sagt, nein, es passiert nicht. Er sagt, doch, das denke ich schon. So, und dann prüfen sie das. Und er akzeptiert die Realität. Er akzeptiert, dass er gehen muss. Er akzeptiert, dass er Jonathan nicht mehr so schnell wiedersehen wird. Auch wenn es sehr schnell erschwert wird. Vielleicht leben wir in unserem Glaubensleben auch ähnlich. Wir merken, unser Weg ist ein anderer als den, den wir uns vielleicht vor Augen hatten, als den, den wir uns gewünscht hatten. Gottes Weg führt uns woanders hin. Vielleicht trennen sich auch Beziehungen oder Freundschaften nicht, weil wir einander nicht mehr lieb haben, sondern weil Situationen sich verändern. Eine Beziehung entwickelt sich anders als gedacht. Freunde gehen vielleicht kaputt. Ein Lebensabschnitt geht zu Ende. David ist jetzt nicht mehr am Hof. David ist jetzt auf der Flucht. Er lebt jetzt in der Wüste, findet andere Leute, die mit ihm zusammengehen und sich um ihn kümmern. Die Freundschaft verändert sich zwischen ihm und seinen besten Freunden. Sie haben einen Bund gemacht, sie haben ihn jetzt nochmal erneuert. Er sagt, sei du mir gnädig, schenk mir deine Gnade, auch wenn du König wirst, auch wenn du deine Feinde besiegst, auch wenn das heißt, dass mein Haus kaputt geht, weil du dann König bist, sei du mir gnädig und mein Nachkommen. Die Frage ist, halten wir an unseren Vorstellungen fest? Oder können wir auch mit Gott gehen, der vielleicht die Wege anders sieht als wir? Wir haben es eben in dem Lied gesungen. Ich kriege es selber nicht mal mit Kette, aber ich habe eben gedacht, das passt da gut. Jens hat es gerade auf uns gehabt, oder?
Welches?
Gib uns einen Hinweis.
Ja, ist mit Weg.
Ah, Weg.
Was haben wir gesungen?
Das ist ein Leben für Gott, Herr, weise du mir deinen Weg.
Ja, Herr, weise du mir deinen Weg.
Deutsch, erste Strophe.
Genau. Zeig mir die Welt mit deinen Augen. Nicht meine Hoffnung, Herr, sondern zeig mir die Welt mit deinen Augen, was du siehst. Lass mich erkennen, was dir wichtig ist. Brauche mich in dieser Welt. Dein Plan, dein Wille, Herr, nicht mein Wille. David verliert seine Stellung, er verliert seine Sicherheit, er verliert seine Nähe zu Jonathan, aber er verliert nicht Gott. Und ich glaube, Ähnliches gilt für uns. Es gibt manchmal Momente in unserem Leben, wo Sachen sich entwickeln, wo Dinge anders laufen, als wir wollen und wir uns vielleicht verabschieden müssen von manchen Wünschen oder Freunden oder Menschen oder was auch immer. Weil Gottes Wege vielleicht andere sind. Aber wir dürfen an Gott festhalten. Wir dürfen wissen, dass Gott es gut mit uns macht, dass seine Pläne besser sind und dass er uns nicht verlässt. Er wird uns niemals verlassen. Wir hatten das in der Predigt vom Heiligen Geist. David hat gesagt, Herr, nimm deinen Geist nicht von mir. Und wir dürfen sagen, also wir dürfen wissen mit der Gewissheit, dass Jesus für uns gestorben ist und dass Gott nie wieder seinen Geist von uns entzieht. In Christus Jesus sind wir seine geliebten Kinder. Er gibt uns nicht auf. Er wird seinen Geist nicht von uns nehmen. Er ist uns näher als sonst irgendjemand. Manchmal nimmt Gott uns nicht eine Hoffnung weg, um uns zu zerstören oder uns kaputt zu machen. Manchmal nimmt er sie uns weg, um uns auf den Weg zu führen, den er für uns vorbereitet hat. Für David beginnt jetzt eine Zeit in der Wüste, wo er sich versteckt, wo er verfolgt wird von Saul. Aber es ist auch der Weg, wie David zum König wird. Es wird eine Feuerprobe für David, aber es wird der Moment, wo David König wird. Ich glaube, auch wir dürfen Gott vertrauen, auch wenn wir noch nicht alles verstehen. Auch wenn sich vielleicht manche Türen schließen werden in unserem Leben. Denn unsere Zukunft hängt nicht an einer Situation, an einer Stellung oder an einem Menschen. Sie hängt an dem, der uns führt, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns teuer erkauft hat, der gesagt hat, du bist mein und ich lebe für dich. Sie hängt an Gott, der uns führt. So viel. Amen. Möge Gott dieses Wort in eurem Leben segnen.
Ich kann nichts mehr sehen.
Ich würde vorschlagen, dass wir eine Zeit des Gebets haben, eine Zeit der Stille, wo wir einfach vielleicht ein paar Gedanken und Gefühle in uns bewegen können, aber wo wir auch laut Gott ansprechen dürfen und ihm unser Herz ausschütten dürfen und ihm danken dürfen für das, was euch gerade auf dem Herzen liegt, vor Gott bringen. Du weißt, wie schwer es manchmal ist, sich nicht verkrampft an den Sicherheiten festzuhalten. Du weißt auch, in meinem Leben, Herr, wo ich manche Dinge habe in meinem Leben, wo ich sage, oh, die würde ich sehr, sehr gerne festhalten. Und war das nicht gut, was damals war, Herr? Hilf uns, hilf mir, deinen Wegen zu vertrauen, Neues anzunehmen, Herr, und den Weg zu gehen, den du für uns bestimmt hast. Ich hab Dank, dass du Gott bist und dass du gute Wege hast, dass du eine Zukunft voller vollen Hoffnungslosigkeit hast und nicht voller Traurigkeit und Schmerz. Ich hab Dank, dass du alles für uns gegeben hast, Herr, damit wir alles in dir haben. Herr, hilf uns das immer wieder zu verstehen und diese Wahrheit tief in unserem Herzen einsichern zu lassen, dass wir alles in dir haben. Das ist unsere größte Freude, Herr, das bist, was du gegeben hast für uns. Herr, berühre unser Herzen, führe und leite uns, nimm du uns an deine Hand. Amen.